Guten Abend, oder hier darf man ja wieder Grüß Gott sagen. Ich war jetzt 3 Tage in Kassel zu Diensten und da muss man sich dann als Schwabe etwas am Riemen reißen mit dem Schwätzen. Und insofern ist für mich wieder angenehmer, hier in der Nähe meiner eigentlichen Heimat zu sein. Ich bin ein gebürtiger Holzgerlinger, also gar nicht so hier weit weg. Bevor ich in dieses Thema einsteige, gestatten Sie mir einige Sätze zu dieser Studiengemeinschaft Wort und Wissen, nicht nur zu Werbezwecken, sondern weil ich damit etwas deutlich machen kann, wie ich als Christ und Naturwissenschaftler meine wissenschaftliche Arbeit verstehe und tun möchte. Die Studiengemeinschaft Wort und Wissen, die hat sich auf die Fahnen geschrieben, sich zur Aufgabe gemacht, diese beiden Bereiche, das Wort, und damit ist das Wort Gottes gemeint, die Quelle, in der sich Gott zu erkennen gibt, das von sich sagt, was er getan hat, was er beabsichtigt hat und welche Ziele er hat. Und auf der anderen Seite das Wissen, das heißt die Fähigkeit von uns Menschen, Beobachtungen zu machen, Dinge wahrzunehmen, zu durchschauen und in einen Zusammenhang zu bringen. Diese beiden Bereiche sollen zusammengebracht werden. Dort, wo man das ernsthaft versucht, und vermutlich haben viele von Ihnen diese Erfahrungen auch schon machen können, dort gibt es Spannungen. Unser Wissen und das, was wir in der Schrift lesen, geht nicht alles spannungsfrei auf. Deshalb ist in der Arbeit der Studiengemeinschaft Wort und Wissen eine Vorentscheidung getroffen worden, und die habe ich auch für mich so gerne nachvollzogen. Eine Grundsatzentscheidung, die nicht begründet wird, sondern vor allem Denken und Arbeiten steht und die in diesem Logo zum Ausdruck kommt. Das erste W, das das Wort repräsentiert, hier ist das einfach noch einmal dargestellt, Wort und Wissen. Das erste W, das das Wort repräsentiert, ist per Entscheidung nach oben gestellt worden, um damit zum Ausdruck zu bringen, das Wort hat Priorität. Nicht so sehr, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass wir das Wissen gering schätzen, aber ich möchte das einmal so formulieren, als Sicherheitsvorkehrung, damit wir nicht der Versuchung erliegen, durch unser Wissen, oder vielleicht müsste man ja auch sagen, durch unseren aktuellen Stand des Wissens, das zu begrenzen, was das Wort meinen und sagen darf. Sondern dass wir sagen, wir lesen und hören zuerst. Und dort, wo die Dinge in Spannung zueinander stehen, dort wollen wir das zunächst auch einfach einmal stehen lassen und aushalten. Aber das Wort hat Priorität. Übrigens, ich möchte das hier einfach einmal sagen, das sage ich, wenn ich Vorträge an Universitäten halte, sage ich das dann eher ganz vorsichtig am Schluss. Ich wage es hier ganz am Anfang zu sagen. Dieses Pluszeichen ist ja nicht nur ein mathematisches Symbol. Das ist ja auch das, was wir hier an der Wand hängen haben, das Kreuz. Und für mich persönlich steckt hier ein großes Geheimnis dahinter, nämlich darin wird eigentlich die Ursache benannt, warum es zu Konflikten kommt zwischen Wort und Wissen. Unser Wissen als Menschen findet in einer Welt statt, die nicht mehr in Ordnung ist. Auch unser Denken ist nicht mehr so, wie es im Originalzustand war. Und das gilt es, gerade dort, wo man versucht, vor einem biblischen Hintergrund her zu denken, immer im Gedächtnis zu behalten. So viel der Vorbemerkungen. Grenzfrage, was ist leben. Vielleicht denken Sie, das ist ja eigentlich hoffentlich nicht nur eine akademische Frage, wo man, wenn man Lust hat oder nichts Besseres zu tun hat, darüber philosophieren kann. Ich möchte Ihnen zunächst einmal zeigen, dass das, wenn ich es richtig sehe, eine wichtige, eine hochbrisante Frage ist für unsere Tage. Erste Beobachtung. Leben ist ein herausragendes Phänomen auf dieser Erde. Es gibt kein anderes Phänomen, das so kennzeichnend ist für diese Erde. Es gibt keinen Punkt auf dieser Erde, an dem dieses Phänomen Leben nicht auftreten würde. Wir kennen heute Lebewesen, die kann man im arktischen und antarktischen Eis aufsammeln, bis hinunter in einige Meter Tiefe. Wir kennen heute Mikroorganismen, die hat man gefunden, nachdem man mehrere tausend Meter in die Gesteinsschicht, in die Erdrinde hineingebohrt hat. Dort kommt Leben vor. Leben kommt auf diesem Planeten praktisch überall vor. Persönlich können Sie das im Experiment manchmal unangenehm feststellen, wenn Sie beim Frühstück Ihr Marmeladenglas aufmachen und Ihnen nicht die erwartete rote oder gelbe Marmelade entgegenleuchtet, sondern ein grau-grüner Schimmelrasen. Dann machen Sie die Erfahrung, dass Leben sogar dort vorkommt, wo sich die Hausfrau oder der Hersteller viel Mühe gegeben hat, Leben zu verhindern. Leben kommt auf dieser Erde praktisch überall vor. Wir können es nicht mal verhindern. Und Leben scheint nach allem, was wir bis heute wissen, typisch zu sein für die Erde insofern, als dass wir von keinem anderen Punkt im Kosmos bis heute wissen, dass es dort Leben gibt. Sie haben vielleicht gelesen, dass man spekuliert über Spuren von Lebewesen auf dem Mars oder sonst irgendwo. Tatsache ist, dass wir bis heute keine sicheren Befunde darüber haben. Spekulation ist die eine Seite. Aber wenn wir naturwissenschaftlich die Dinge bewerten wollen, dann müssen wir zur Kenntnis nehmen, wir haben bis heute keine Befunde über Spuren von Leben außerhalb dieser Erde. Leben ist also etwas, was ganz charakteristisch ist für unsere Erde. Und insofern sollte es eine herausragende Aufgabe sein, einfach das erklären, verstehen zu können, was hat es mit diesem Phänomen auf sich. Ich möchte mich nicht damit begnügen, darin die Bedeutung zu sehen. Ich sehe heute noch andere Zusammenhänge, wo diese Frage, was ist Leben, eigentlich bedeutsam wird. Das, was Sie hier sehen, ist das Titelbild einer wissenschaftlichen Zeitschrift im Februar vergangenen Jahres. Man hat mit dieser Februarausgabe das gefeiert, was Sie auch in Ihrer Tageszeitung gelesen haben, unter den Schlagworten, das Erbgut des Menschen ist entschlüsselt. Das ist hier auf sehr vielsagende Weise dargestellt. Was Sie vielleicht jetzt nicht von Ihren Plätzen aus sehen, das ganze Bild ist zusammenmontiert aus einzelnen Porträtaufnahmen. Das heißt, hier sind real existierende Menschen abgebildet. Und diese Bilder sind mit einem Computersystem so manipuliert, dass man über diesen Bildern eine Struktur erkennen kann. Eine Struktur, die Ihnen vermutlich vertraut ist. Man bezeichnet das als eine Doppelhelix und sie ist mit diesem Kürzel DNA bezeichnet. DNA, um nicht ständig Desoxyribonukleinsäure sagen zu müssen. Aber das ist die Struktur, die wir in unseren Zellen oder genauer im Zellkern unserer Zellen finden und von der wir in der Schule gelernt haben, dass auf dieser Struktur die Erbinformationen abgespeichert sind. Mit diesem Bild und mit dem, was wir durch die erfolgreiche Forschung in diesem Bereich heute erleben, wird uns suggeriert, das Entscheidende, das Wesentliche am Leben ist diese Struktur. Warum haben wir denn heute so viel Sorge, dass wir diese Struktur analysieren und sogar manipulieren können? Weil wir glauben, dass diese Struktur wesentlich zusammenhängt mit dem Leben. Ich möchte das einmal ganz stark übertrieben formulieren. Wir haben heute auch in der Wissenschaft einen Trend, der dahin geht, dass man sagen könnte, das Eigentliche, das Wesentliche, das Kernstück des Lebens ist eigentlich diese Struktur. Das hieße aber, noch etwas deutlicher formuliert, Leben ist im Grunde genommen zurückzuführen auf Material, auf Chemie. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich den Mut aufbringe, als Chemiker über diese Frage nachzudenken, was ist Leben? Weil es heute eine sehr populäre Leitidee ist in den Naturwissenschaften, dass wir das Leben verfolgen und begreifen und beschreiben können, wenn wir sein Material vollständig verstehen. Das, was Sie hier sehen, ist der heute am weitesten entwickelte menschliche Klon. Im Dezember vergangenen Jahres von der amerikanischen Firma ACT, Advanced Cell Technology, hergestellt und der Weltöffentlichkeit präsentiert. Was ist Leben? Diese Frage beeinflusst auch die Beantwortung der Frage, was dürfen wir mit Leben alles machen? Wie weit dürfen wir gehen? Wir haben in den zurückliegenden Monaten in der Bundesrepublik über Stammzellen entschieden, über den Import von Stammzellen. Embryonale Stammzellen, eine Quelle von Stammzellen, werden aus Blastozysten, aus menschlichen Embryonen in einem sehr frühen Stadium, etwa in dem Stadium, in dem sich eine befruchtete Eizelle nach mehreren Teilungen dann endlich in der Gebärmutter einnistet. Etwa in diesem Stadium, nein, dieser kugelförmigen Gestalt, aus diesem Embryonalstadium werden Stammzellen präpariert. Mit einer Methode, die vornehm wissenschaftlich ausgedrückt Embryonen verbrauchend ist. Im Klartext, dabei werden diese Embryonen zerstört. Wir haben das in der Diskussion, im Vorfeld der Diskussion im Bundestag, die dort am 30. Januar gelaufen ist und jetzt vor wenigen Wochen war die Entscheidung über die entsprechende Gesetzesvorlage, war in den Informationen vor allem zu hören, was wir denn vielleicht einmal mit diesen Stammzellen werden tun können. Aber das, was zunächst zutage liegt, ist, wir exekutieren dabei einen menschlichen Embryo. Und wieder ist die Frage, was ist Leben? Lebt das? Wann fängt es an? Was ist Leben? Ich hoffe, ich habe mit diesen wenigen Gedanken einige Linien aufzeigen können, die uns deutlich machen, die Beantwortung dieser Frage, was ist Leben, ist von unabschätzbarer Reichweite. Hat sehr weitgehende Konsequenzen. Was ist Leben? Nun, mit dem Leben ist es so eine Schwierigkeit zunächst einmal. Zunächst würden wir sagen, nun, es ist eigentlich eine ganz einfache Frage. Was Leben ist, wissen wir doch alle. Aber vielleicht geht es uns so ähnlich, wie es Augustinus gegangen ist mit der Zeit, von der er sagt, ich weiß sehr genau, was Zeit ist. Aber wenn mich jemand fragt, dann weiß ich die Antwort nicht. Wir alle wissen, was Leben ist. Vielleicht vor allem deshalb, weil wir alle lebendig sind. Wir sind alle Lebewesen. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wie es ist, wenn man lebt. Und wir haben alle schon gesehen, damals, als wir vielleicht auf dem Friedhof gestanden sind und auf einen geöffneten Sarg hineingesehen haben, haben wir den Unterschied zwischen Leben und nicht mehr Leben sehr massiv, sehr drastisch, sehr beklemmend wahrgenommen. Und wir können es fast nicht glauben, dass uns ein Mediziner sagt, wir sind bis heute nicht in der Lage, scharf und exakt zu sagen, wann ist denn jetzt jemand tot? Was ist Leben? Darüber haben sich schon viele kluge Leute Gedanken gemacht. Und ich möchte Ihnen gleich zu Beginn hier einen Definitionsversuch oder ein Zitat vorlegen von einem der bekanntesten und größten noch lebenden Biologen, inzwischen weit über 90 Jahre alt, Ernst Mayr. Deutschstämmiger Biologe, hat die meiste Zeit seines Lebens an der Harvard University in den USA Biologie gelehrt. Und er hat ein einflussreiches Buch geschrieben, das in deutscher Übersetzung 1984 erschienen ist, Die Entwicklung der biologischen Gedankenwelt. In diesem Buch nimmt er zu unserer Frage, was ist Leben, dort bezieht er Stellung. Er schreibt dort, immer wieder hat man versucht, Leben zu definieren. Diese Bemühungen sind ziemlich zwecklos. Besteht doch heute keinerlei Zweifel mehr daran, dass es keine spezielle Substanz, keinen Gegenstand und keine Kraft gibt, von der man sagen kann, sie sei Leben. Doch man kann definieren, was es bedeutet zu leben. Ohne Frage besitzen lebende Organismen bestimmte Attribute, die bei unbelebten Objekten nicht oder nicht in derselben Weise zu finden sind. Verschiedene Autoren haben verschiedene Merkmale hervorgehoben. Es ist mir aber nicht gelungen, in der Literatur eine angemessene Zusammenstellung solcher Eigenschaften zu finden. Ich halte das für sehr bemerkenswert. Wenn man sich bei diesem Zitat vor Augen hält, dass wir hier einen der einflussreichsten Biologen der Gegenwart hören, der hier zu unserer Frage, was ist Leben, im Grunde genommen sehr schwammig argumentiert, eigentlich gar nicht argumentiert, sondern sagt, das ist nicht ganz so einfach, aber man kann es natürlich sagen, um dann damit zu enden, dass er sagt, also ich habe in der Literatur nichts Befriedigendes gefunden. Das ist doch interessant. Da ist Leben ein herausragendes Phänomen, typisch für unsere Erde. Und da haben wir eine Wissenschaft, die sich als Biologie bezeichnet. Die Lehre vom Lebendigen. Und wir haben bis heute keine scharfe Antwort, was es denn sein könnte.
Zwei Vorschläge möchte ich
hier durch zwei Zitate hier andeuten, wie wir uns auf die Suche machen könnten. Ernst Peter Fischer hat ein Büchlein, auf das wir nachher noch genauer zu sprechen kommen werden, von Ernst Schrödinger 1987 neu herausgegeben, das genau den Titel unseres Vortrags enthält, nämlich Was ist Leben? Und er hat dieses Büchlein mit einem Einleitungskapitel versehen, das die Überschrift trägt, Was ist Leben mehr als 40 Jahre danach, also nach der ersten Herausgabe dieses Büchleins. Und er schließt seinen Beitrag mit dem Satz ab, vielleicht lernen wir erst dann, was Leben ist, wenn wir verstehen, wie es begonnen hat. In eine ähnliche Richtung zeigt auch ein Zitat von Manfred Eigen, Chemie-Nobelpreisträger, in einem Büchlein von 1987, Stufen zum Leben, wenn er schreibt, das Prinzip Leben wird sich uns am ehesten erschließen, wenn wir herausfinden, wie kann Leben entstehen. Da sind wir nicht die Ersten, die so vorgehen und so fragen. Ich möchte Ihnen eine sehr alte, weit zurücklegenden Versuch kurz benennen, wo jemand versucht hat zu entschlüsseln, wie ist denn Leben entstanden. Da gab es einen niederländischen Alchemisten und Mediziner, von dem Louis Pasteur in einem Vortrag Folgendes schreibt oder sagt. Der berühmte Mediziner und Alchemist Van Helmont schrieb im 17. Jahrhundert Folgendes. Das reinste Quellwasser verschimmelt und produziert Würmer, wenn sein Behälter mit dem Duft eines Fermentes imprägniert wird. Die Gerüche, die aus der Tiefe eines Sumpfes aufsteigen, produzieren Frösche, Schnecken, Blutegel und so weiter. Und jetzt schlägt er ein Experiment vor. Er sagt, graben Sie ein Loch in einen Ziegel, legen Sie in das Loch Königskraut und decken Sie das Loch mit einem zweiten Ziegel zu, lassen Sie die zwei Ziegel an der Sonne. In einigen Tagen erscheint der Geruch des Königskrauts, der als Ferment wirkend die Pflanze in Skorpione verwandelt hat. Zunächst mögen wir etwas grinsen, wenn wir das hier lesen. Ich möchte Sie etwas zur Vorsicht mahnen. Das können Sie selber experimentell ausprobieren. Sie können ein Glas destilliertes Wasser auf Ihren Fenstersims stellen und es wird nicht sehr lange dauern, bis dieses Wasser eine grüne Farbe annimmt. Und woher wissen Sie, woher diese Organismen, diese Algen, diese Bakterien, die sich darin tummeln, woher die kommen? Sie glauben doch nur zu wissen, dass die irgendwo herkommen. Aber wer sagt Ihnen, dass die nicht dort drin auf diese Weise entstanden sind? Und Van Helmont verhält sich wie ein Naturwissenschaftler. Er sagt, wir prüfen das im Experiment. Und er macht ein Experiment und sagt, hier entstehen Skorpione spontan, einfach so. Nun gut, wir sind geneigt zu sagen, wenn Van Helmont damals schon Videotechnik gehabt hätte und einfach die Kamera 24 Stunden hätte laufen lassen können, vermutlich hätte er gesehen, dass der Skorpion einfach sich dort wohlfühlt, wo die aufgeheizten Ziegelsteine sind und sich dort eingenistet hat. Aber wir müssen uns dabei vor Augen halten und klar machen, auch dort, wo wir heute naturwissenschaftliche Experimente machen, wir können gar nie wissen, ob wir alles beobachtet haben, was es zu beobachten gibt. Das können wir ganz grundsätzlich gar nie wissen. Ich möchte Ihnen das deshalb sagen, wenn naturwissenschaftliche Erkenntnis heute hohen Stellenwert hat, dann ist das schon, hat das schon seine Ordnung. Aber wir müssen aufpassen, dass wir diese Aussagen nicht überschätzen. Da liegen Beobachtungen zugrunde, die wir nur bedingt einschätzen können. Vielleicht ist es ihm zu warm geworden, dann lassen wir ihm einfach eine Ruhepause. Dann müssen Sie das einfach mit weniger Bildern zur Kenntnis nehmen. Wir sehen hier also einen alten naturwissenschaftlichen Zugang, die Frage zu klären, kann Leben einfach so entstehen? Und von Helmont war mit experimentellem Beleg davon überzeugt, jawohl, das geht. Vielleicht erinnern sich manche noch, in vielen Schulbüchern ist ein anderes Experiment von Van Helmont häufig zitiert, nämlich, dass er sagt, wenn man einen Tonkrug, in dem Weizen ist, wenn man da feuchte Lappen noch reinstopft, dann entstehen dort in diesem Tonkrug mit Weizen und feuchten Lappen entstehen Mäuse. Er beobachtet dann wieder sehr exakt, er sagt nämlich, erstaunlicherweise sind diese Mäuse fast durchgängig erwachsen. Sie haben männliches und weibliches Geschlecht und können sich fortpflanzen durch Begattung. Wieder sehen wir zum Teil sehr richtige Beobachtung und Feststellung, aber dann auch einfach wieder Lücken in der Beobachtung und entsprechend begrenzte oder falsche Schlussfolgerungen. Ich möchte Ihnen ein anderes, schon älteres Experiment, wenn wir jetzt wieder Licht haben, vorstellen. Ein anderer Wissenschaftler hat sich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt, ob Leben einfach so entstehen kann, Louis Pasteur. Louis Pasteur hat gegen den Rat seiner akademischen Lehrer sich mit dieser Frage beschäftigt. Seine Lehrer haben gesagt, das ist brotlose Kunst. Bleib du bei ordentlicher Wissenschaft. Louis Pasteur musste seinem Professor versprechen, dass er nach einer verabredeten Zeit wieder ordentliche Wissenschaft macht. Er hat eine Fülle von hochinteressanten Experimenten zu dieser Frage angestellt, kann Leben spontan entstehen? Ich möchte Ihnen eines dieser Experimente hier vorstellen, und zwar dieses Experiment mit den sogenannten Schwanenhalskolben. Das sind Glaskolben von einem Viertelliter Inhalt, und Louis Pasteur hat diese Kolben mit Milch oder mit Fleischbrühe befüllt. Und dann hat er über der Flamme diesen Glashals zu einem langen Rohr gezogen. Dieses Rohr ist vorne offen. Und dann hat er diesen Kolben zum Sieden erhitzt, sodass diese Fleischbrühe oder diese Milch gekocht hat. Damit, wissen wir heute, hat er den Inhalt sterilisiert. Das heißt, alle Keime, die drin waren, hat er abgetötet. Und er hat gleichzeitig noch erreicht, dass überall in diesem langen Glashals feine Kondenströpfchen hängen. Die wirken jetzt wie ein Filter. Das heißt, obwohl hier vorne offen ist, ist es sehr schwer, dass von außen hier irgendwelche Partikel eindringen können. Und Louis Pasteur hält an der Sorbonne einen Experimentalvortrag, wo er einen solchen Kolben präsentiert, den er offen länger als ein Jahr im Labor hat stehen lassen, ohne dass in dieser Fleischbrühe oder in dieser Milch irgendetwas gewachsen wäre. Er kann aber zeigen, wenn er bei diesen Kolben den Hals abschlägt, also sozusagen die Filterwirkung wegnimmt, dann hat er reproduzierbar, das kann er beliebig wiederholen, dann hat er spätestens nach 1 bis 2 Tagen Wachstum von Mikroorganismen, von Schimmelpilzen, von Bakterien in dieser Fleischbrühe, in dieser Milch. Das ist eines der Experimente, die diese alte, in Latein formulierte Aussage stützen, omne vivum ex vivo. Alles, was lebt, kommt vom Lebendigen. Und wo nichts Lebendiges da ist, da kommt auch nichts Lebendiges. Was ist Leben? Wir haben vorher bei
Erwin Schrödinger kennengelernt.
Theoretischer Physiker, Jude, musste, obwohl er den Nobelpreis bekommen hat für seine Beiträge zur Quantentheorie, in einer unrühmlichen geschichtlichen Epoche in der Bundesrepublik Deutschland verlassen, ist eingeladen worden ans Trinity College nach Dublin und hat dort eine öffentliche Vorlesungsreihe gehalten unter dieser Frage, was ist Leben? Er hat das dann, 1943 war diese Vorlesungsreihe, 1944 hat er dann sein Manuskript in einem kleinen Büchlein publiziert unter dem Titel Was ist Leben? Ich möchte Ihnen anhand dieses Titels ganz kurz zeigen, wie ein Naturwissenschaftler, in diesem Fall ein theoretischer Physiker, sich dieser Frage nähert. Da hat er die Titelfrage, was ist Leben? Und in einem zweiten Schritt, im Untertitel, formuliert er die lebende Zelle mit den Augen des Physikers betrachtet. Was ist hier passiert? Er hat ein allgemeines Phänomen genommen und jetzt macht er das konkret an einem Gegenstand, den er mit ins Labor nehmen kann und untersuchen kann. Das allgemeine Leben wird konkretisiert. Das ist der erste Schritt. In den ersten Sätzen seines ersten Vortrags geht es dann weiter. Er schreibt dort unter anderem das, was hier unterstrichen ist, dass wir den wichtigsten Teil einer Zelle, die Chromosomen, passend als aperiodischen Kristall bezeichnen können. Was passiert hier? Jetzt hat er sich eine Zelle vorgenommen und untersucht an dieser Zelle das Phänomen Leben. Und schon bei den ersten Schritten seiner Untersuchung macht er einen weiteren Schritt der Vereinfachung. Er sagt nämlich, er stellt fest, der wichtigste Teil einer Zelle sind die Chromosomen. Wir würden heute vielleicht sagen, der wichtigste Teil ist die DNA. Aber wir merken schon, mit diesem Schritt ist etwas Dramatisches passiert. Erstens ist eine relativ willkürliche Auswahl getroffen worden. Denn wie will man denn beweisen, dass das die wichtigste Komponente einer lebenden Zelle ist? Nun gut, man kann sagen, es gibt kein Leben ohne Chromosomen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, es gibt kein Leben ohne Eiweiße. Man könnte diese Festlegung auch in andere Richtung festlegen. Und das Zweite, was er macht, diese Chromosomen vergleicht er jetzt mit etwas, was ihm als Physiker vertraut ist, nämlich mit der Struktur von Kristallen und sagt, so lösen wir das Problem. Als Physiker kenne ich Kristalle und ich nehme jetzt die Chromosomen und vergleiche die mit Kristallen und auf dieser Schiene löse ich das Problem. Er führt dann über weite Schritte diesen Gedanken aus. Ich möchte die nicht im Einzelnen nachzeichnen, sondern Ihnen nur noch den Schlusssatz dieser Vorlesungsreihe kurz nennen, weil mich das sehr beeindruckt. Das beeindruckt mich insofern, als dass Erwin Schrödinger als Naturwissenschaftler auch nach der ganzen Untersuchung, die er angestellt hat, das Staunen nicht verlernt hat. Er bringt das so zum Ausdruck, er hat unter anderem im Rahmen seiner Ausführungen das Leben und Lebensvorgänge mit einem Uhrwerk verglichen und schließt dann seine Ausführungen, indem er sagt, er erklärt dann noch etwas und dann sagt er, die Tatsache, dass das einzelne Zahnrad, jetzt beim Lebewesen, dass das einzelne Zahnrad nicht plumpes Menschenwerk ist, sondern das feinste Meisterstück, das jemals nach den Leitprinzipien von Gottes Quantenmechanik vollendet wurde. Das heißt, am Ende, nachdem Erwin Schrödinger seine Überlegungen zum Abschluss geführt hat, steht er staunend da und sagt, eigentlich kann ich das Ganze, wenn ich es mir richtig ansehe, nur so bezeichnen, dass ich die Spitzenleistung, das, was heute in den Tagen Schrödingers die Spitze der Forschung war, die Quantenmechanik, dass ich das auf Gott übertrage. Und er sagt, das, was ich hier sehe, das entspricht der Spitzenleistung Gottes. Ich habe bisher noch nicht herausfinden können, wie Erwin Schrödinger als Jude, was er damit letztlich alles meint, wenn er das hier so formuliert. Ich weiß nicht, wie weit das ist mit ihm, was er damit verbindet, wenn er von Gott redet. Soweit einige Versuche, dem Leben so etwas auf die Spur zu kommen. Ich möchte das noch einmal machen, indem wir gemeinsam ganz anschaulich einen Weg zurücklegen und versuchen, eine Antwort zu finden. Was ist denn Leben?
Ich habe Ihnen hier zugegeben ein altes Bild kopiert. Auf diesem alten Bild sehen wir eine Fülle von Lebewesen. Da sehen wir im Vordergrund Gräser, Kräuter. Übrigens, wenn Sie von dem Boden, auf dem dieser Rasen wächst, eine Handvoll nehmen, dann können Sie eine Schulklasse tagelang damit beschäftigen, zu zählen, wie viele Lebewesen denn in einer Handvoll Erde sind. Die sehen Sie nicht alle mit bloßem Auge, aber da gibt es eine unübersehbare Fülle von Leben. Wir sehen höhere Pflanzen, Sträucher, Bäume. Wir sehen Tiere. Und wenn Sie mit einer Lupe in das Fell dieser Pferde gehen, dann finden Sie einen ganzen Zoo. Wir sehen Menschen, alt gewordene Menschen, junge Menschen. Alles ohne Frage Leben. Auf diesen Wagen, die dort zu sehen sind, da ist Langholz geladen. Was ist das? Nun, eine erste Antwort könnte lauten, das ist ganz klar, diese Bäume sind geschlagen, sind von ihrer Wurzel getrennt, tot. Vorsicht. Nehmen wir an einem dieser Stämme ist da ein kleines Ästchen verblieben. An einem dieser Ästchen hängt ein Blatt. An diesem Blatt können Sie noch Wochen und Monate lang Photosyntheseprozesse, ein typisches Kennzeichen von Leben, nachweisen. Auch im Gewebe, im lebenden Gewebe dieser Stämme können Sie noch wochenlang Stofftransporte, Stoffumsetzungen messen. Ja, noch mehr. Sie können hergehen und mit Ihrem Bürolocher aus diesem Blatt kleine Scheiben ausstanzen. Die können Sie ins Labor nehmen und im Prinzip daraus beliebig viele Pflanzen erzeugen. Sind Sie sich noch so sicher, dass diese Stämme tot sind? Aber gut, jemand, der schon etwas naturwissenschaftliche Erfahrung hat, würde sagen, das ist natürlich ein dummes Beispiel. Das ist sehr kompliziert. Der Erfolg naturwissenschaftlicher Forschung liegt unter anderem darin begründet, dass man einfache Beispiele aussucht. Gut, dann machen wir das.
Wir suchen nach einfachen Beispielen. Ich habe Ihnen hier zwei Zellen mitgebracht. Nach allem, was wir bis heute wissen, sind alle Lebewesen, die wir kennen, sind aus Zellen aufgebaut. Hier eine pflanzliche Zelle, hier eine eukaryotische, tierische Zelle. Viel, viel weniger komplex als diese ganzen Organismen, die wir hier oben gesehen haben. Aber immer noch viel zu kompliziert, als dass wir bis heute in der Lage wären, diese einfachen Zellen auch nur annähernd vollständig zu beschreiben oder zu verstehen. Es war für mich ein wichtiger Lernprozess, wahrzunehmen, das gilt auch, deshalb habe ich diese Striche hier stehen lassen, das gilt auch, wenn in Ihrem Biologiebuch, das Sie in der Schule genossen haben, hier viele Bezeichnungen gestanden sind und viele Strukturen mit einem Etikett versehen worden sind. Wir sind nach wie vor weit davon entfernt, diese Dinge auch nur annähernd komplett zu kennen, beschreiben oder verstehen zu können. Nun gut, wir haben ein Erfolgsrezept kennengelernt. Wir suchen immer nach einfacheren Möglichkeiten. Das gibt es. Ich habe Ihnen hier einen Organismus, den Sie sehr gut kennen. Das ist eine Escherichia coli Zelle. Sie ist Ihnen näher, als Sie vielleicht ahnen. Escherichia coli besiedelt unter anderem mit vielen anderen Kollegen zusammen ihren Darm und hilft ihnen bei der Verdauung und sie tun gut daran, sich mit denen gut zu stellen. Sie bekommen es zu spüren, wenn sie sie nicht ordentlich pflegen. Diese Bakterien sind ganz eindeutig weniger kompliziert gebaut wie diese Zellen, die wir oben sehen. Es gibt dort zum Beispiel keine Kernmembran mehr, die Sie eben noch vielleicht hätten sehen können, sondern in diesen Bakterienzellen ist das Chromosom, ist die Erbinformation nicht chaotisch, aber einfach ohne besondere Verpackung untergebracht. Aber auch dieses Bakterium ist noch viel zu kompliziert, als dass wir es verstehen können. Wir haben von E. coli heute die komplette Erbinformation. Wir kennen die Erbinformation von E. coli vollständig. Und trotzdem sind wir weit davon entfernt, so etwas vergleichsweise Einfaches wie ein Bakterium vollständig verstehen zu können. Gibt es einen weiteren Weg? Jetzt sind wir ja schon ziemlich unten. Das heißt, ich möchte Ihnen das an einem Beispiel erläutern, dass es nicht ganz so einfach ist mit E. coli. Sie haben noch in Erinnerung, da waren solche Fäden am Ende, solche Flagellen. Mit diesen Flagellen wird das Bakterium, das ist sozusagen der Antrieb des Bakteriums. Überall dort, wo diese Flagellen an der Zellmembran angebracht sind, befindet sich ein Mini-Elektromotor. Wir wissen heute, das ist aus Untersuchungen bekannt, dieser Elektromotor hat eine Drehzahl von maximal 18.000 Umdrehungen pro Minute und er funktioniert wie ein richtiger Elektromotor. Da kann man die Betriebsspannung abnehmen und alles. Aber wir wissen noch nicht einmal im Detail, wie dieser kleine Elektromotor funktioniert bei diesem Bakterium. Das ist Gegenstand aktueller Forschung, solche Dinge herauszufinden. Nun gut, unser Erfolgsrezept war Vereinfachung. Das können wir machen. Jetzt nehmen wir unser Bakterium und zerlegen es. Ich habe Ihnen hier beispielsweise ein Eiweiß, ein Protein, Nukleinsäuren, auf denen die Erbinformation abgespeichert ist, Lipide, die Membrankomponenten darstellen. Es ist interessant, wir wissen über diese Komponenten heute sehr exakt Bescheid. Wir können manche solcher Eiweiße im Reagenzglas zusammenbauen und die funktionieren. Die kann ein Chemiestudent im Labor, im Reagenzglas zusammenbasteln und wenn man sie in eine Zelle einbringt, funktionieren die. Wir haben sie so gut verstanden, dass wir solche Eiweiße mit Computerprogrammen modellieren können und wir können ihnen sozusagen bei der Arbeit zusehen, wie sie arbeiten im molekularen Bereich.
Da könnte man auch über die anderen Komponenten spannende Dinge erzählen. Wir wissen sehr, sehr viel. Es gibt ein Problem. Unser Phänomen ist nicht mehr da. Dieses Bakterium lebt. Das können Sie auch ohne Biologiestudium sehen, wenn Sie das auf einem Objektträger eine Probe unters Mikroskop legen. Was Sie hier haben, ist Material. Unser Phänomen ist weg. Das heißt, bei unserer Suche zu verstehen, was ist Leben eigentlich, und bei der Wahl immer einfacherer Beispiele, ging unser Phänomen, es ist auf der Strecke geblieben. Aber irgendwann waren unsere Proben, unser Untersuchungsgegenstand hat nicht mehr gelebt. Auf dem Schritt von hier, von links nach rechts, geht unser Phänomen verloren. Und bis heute gibt es nicht einen einzigen Bericht darüber, dass es gelungen wäre, diesen Schritt umzukehren. Nun könnte man sagen, gut, das ist auch ein beliebig schwieriges Experiment, das meine ich nun nicht. Es ist nämlich zum Beispiel vorstellbar, wenn Sie ein Bakterium zerstören, das können Sie ja ganz vorsichtig machen, aber dann lebt es nicht mehr. Aber unmittelbar nach der Zerstörung haben Sie noch alle Komponenten, die dieses Lebewesen vorher gebraucht hat. Das heißt, es ist gar nicht so schwierig, alle Komponenten zusammenzubringen. Und trotzdem ist es bis heute nicht gelungen, diesen Schritt umzukehren. Bei der Untersuchung von diesem Phänomen Leben haben wir es aus dem Blickfeld verloren. Und dennoch glauben heute viele Naturwissenschaftler, das, was Arthur Kornberg, ein amerikanischer Nobelpreisträger, 1991 in einem Titel, in einem Vortrag, den er vor der amerikanischen Akademie der Wissenschaften gehalten hat, unter dem Titel Understanding Life as Chemistry. Leben im Grunde genommen Chemie. Auch wenn wir, das habe ich eben versucht zu zeigen, wenn wir nicht wissen, bis heute mindestens nicht wissen, wie man von der Chemie zum Leben kommt. Wir wissen, wir kennen kein Leben ohne Chemie. Aber wir wissen bis heute keinen Weg von der Chemie zum Leben. Das heißt nicht, die allermeisten Naturwissenschaftler würden hier sagen, noch nicht. Und man kann das nicht mit Argumenten bestreiten, das muss man offen lassen, das könnte sein. Aber bis heute ist das der Kenntnisstand, wir wissen keinen Weg von der Chemie zum Leben. Und trotzdem ist das die Vorgabe. Sie können das übrigens, das ist nicht eine Einzelaussage. Bei der Expo 2000 in Hannover hat sich die Chemie präsentiert in einem Pavillon unter dem Titel Leben ist Chemie. Das ist natürlich ein toller Werbespruch für die Chemie, aber da wird natürlich auch eine Message, eine Botschaft transportiert. Oder vor 3 Jahren ist im Deutschen Museum in München eine pharmazeutische Dauerausstellung eröffnet worden unter dem Titel You Are Chemistry. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Das ist sozusagen die Schiene, auf der diese Frage, was ist Leben eigentlich? Ich wollte Ihnen mit diesen Beispielen zeigen, dass obwohl wir heute in den Naturwissenschaften hochentwickelte Technologien haben, obwohl wir engagiert Wissenschaft treiben, genau auf dieser Fragestellung, was ist das eigentlich, was hat es auf sich?
mit diesem besonderen Phänomen leben, dass wir es nicht wissen bis heute. Es gibt keine verbindliche Definition dessen, was Leben eigentlich ist. Daran ändert übrigens auch nichts, wenn Sie sich daran erinnern, dass Sie im Biologieunterricht das beigebracht bekommen haben anhand von einigen Kennzeichen. Da haben Sie vielleicht gelernt, Leben ist gekennzeichnet durch Reizbarkeit, durch einen Stoffwechsel, durch Fortpflanzung und so weiter und so weiter. Das ist alles andere als eine verbindliche, als eine befriedigende Definition. Das ist ein Hilfsmittel, um das etwas besser in den Griff zu bekommen, aber keine scharfe Definition. Jetzt möchte ich Sie nur darauf hinweisen, auf die Eingangsgedanken, wo wir gesagt haben, zum Beispiel im Umgang mit Embryonen und deren Nutzung, wo ethische Fragen relevant werden, wenn wir dieses vorläufige Ergebnis mitnehmen in diese Überlegung hinein, dass Leben eigentlich Chemie ist, dann hat das nachhaltige Konsequenzen. Denn, ich möchte das nur einmal kurz ausziehen, wenn Leben wirklich auf Chemie reduzierbar ist, wenn Leben wirklich auf der Ebene der Chemie vollständig beschreibbar sein sollte, dann ist Ethik eine Illusion. Dann können wir uns alle ethischen Überlegungen sparen. Eine Ethik des Materials gibt es nämlich nicht. Wissen Sie, was ich im Labor mit einem schmutzigen Reagenzglas mache? Das werfe ich in den Müll. Wenn Leben ernsthaft nur Chemie ist und durch Chemie entscheidend beschreibbar ist, dann gibt es keinen entscheidenden Grund, mit Leben anders umzugehen. Das mag eine ungewohnte und extreme Formulierung sein, das gebe ich gerne zu, aber das ist am Ende die Konsequenz und ich befürchte, dass wir durch solche Überlegungen und Äußerungen schon auf dem Weg in diese Richtung sind. Mit dem Leben entsprechend umzugehen. Ich möchte an dieser Stelle in meinen Ausführungen eine Unterbrechung machen. Und ich werde jetzt in meinen letzten Gedanken nicht mehr in derselben Art und Weise weiter argumentieren, sondern ich möchte, weil mir die Frage, was ist Leben, immer noch bedeutsam erscheinen und ich immer noch nach einer Antwort suche, ich möchte eine andere Quelle befragen. In einer anderen Weise, nicht mehr wissenschaftlich, nicht mehr naturwissenschaftlich argumentierend, sondern zunächst einmal einfach hineinhörend. Ich möchte in die Bibel hineinhören. Und ich mache zunächst die interessante Beobachtung, dass dort zu unserer Frage ganz ausdrücklich Stellung bezogen wird. In der Bibel wird an vielen Stellen sehr deutlich gesagt, Leben ist eine Grundeigenschaft Gottes. Leben ist charakteristisch für Gott. Jesus sagt das im Neuen Testament, im Johannesevangelium, ausdrücklich zweimal. Ich bin das Leben. Warum ich gesagt habe, ich argumentiere nicht mehr in naturwissenschaftlicher Weise, ich kann Ihnen das nicht beweisen. Ich will Ihnen das auch gar nicht beweisen. Ich will mit Ihnen nur ganz kurz eine Überlegung anstellen, was das denn für Konsequenzen hätte, wenn das wahr wäre. Wenn es wahr ist, dass man Leben nur auf die Spur kommt über Jesus, über Gott, dann hätte das zur Folge, dass dort, wo man Gott ausblendet, das Leben nicht im Letzten verstehbar ist. Nun haben wir in den Naturwissenschaften oder überhaupt für das naturwissenschaftliche Denken die Entscheidung getroffen, dass wir alles Übernatürliche als Erklärung für unzulässig erklären. Man bezeichnet das dann in der Wissenschaftstheorie mit dem Schlagwort methodischer Atheismus, oder wenn man es von der anderen Seite her betrachtet, kann man das als Naturalismus bezeichnen. Es gilt nur das als Erklärung, was wir sozusagen als Ursache feststellen können. Aber Gott gilt als Erklärung nicht. Nun ist das ja in vielen Details naturwissenschaftlichen Forschens völlig unerheblich. Aber ich habe die Vermutung, dass es an dieser Stelle von entscheidender Bedeutung ist. Wenn das wahr ist, dass Gott Leben ist und wir Gott als Erklärung per Definition nicht zulassen, dann hätte das zur Folge, dass wir dem Leben nicht auf die Spur kommen, obwohl wir es vor Augen haben. Und ich kann das, wie gesagt, nicht beweisen. Ich kann nur festhalten, dass wir gegenwärtig kein befriedigendes Verständnis für dieses Phänomen Leben haben. Und ich persönlich habe den sehr starken Verdacht, dass die Ursache genau an dem Punkt liegt. Nun kann man mir natürlich vorhalten, das ist ja schon richtig, dass in der Bibel vom Leben die Rede ist. Aber bitte sei doch nicht so naiv, das gleich als Naturwissenschaftler zu interpretieren. Gott geht es doch, wenn er vom Leben spricht, um etwas ganz anderes. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, das mich immer wieder neu bewegt. Jesus, so wird im 11. Kapitel des Johannesevangeliums beschrieben, wird gerufen von den Schwestern des Lazarus, weil Lazarus im Sterben liegt. Lazarus, der Freund Jesu. Und dass Jesu Anreise ins Haus des Lazarus verzögert sich, Lazarus stirbt, Lazarus wird begraben und Jesus kommt 4 Tage nach der Beerdigung erst dort an. Und die beiden Schwestern von Lazarus kommen ihm entgegen und sie klagen ihm ihr Leid und sie sagen, Mensch, wenn du da gewesen wärst, es hätte alles nicht so kommen müssen. Und in dieser Situation, angesichts des Todes seines Freundes Lazarus, ins Gesicht der Schwestern des Lazarus, sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glauben Sie, dass Jesus in dieser Situation die Stirn hat, irgendwelche hochtrabenden theologischen Abhandlungen von sich zu geben? Ich vermute, dass er genau das gemeint hat, was er gesagt hat. Er sagt dann übrigens noch etwas, und da gebe ich gerne zu, das übersteigt mein Verständnis. Er führt diesen Satz nachher noch einmal aus, indem er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Das ist eine Aussage, die meine Erfahrung weit übersteigt. Nach allem, was ich beobachten kann, ist alles Leben, auch meines, vom Tod begrenzt. Da muss ich wirklich sagen, redet Jesus von etwas, was meine Erfahrung, das, was ich als Mensch sehen und beobachten kann, weit übersteigt. Und dennoch redet er auch von diesem Leben ganz real. Dass er die Quelle des Lebens, dass er, der das Leben ist und gibt, dass er Leben in einer Qualität geben will, die all das, was wir kennen, übersteigt. Wir können auch ganz auf der ersten Seite einmal uns informieren über das Leben. Da wird im 2. Kapitel des 1. Buches Mose gesagt, als Gott den Menschen macht, da nimmt er den Dreck der Erde und bildet eine Skulptur. Dort ist sogar gesagt, Gott nimmt sich selbst als Vorbild, er bildet sich selbst ab. Das beste Bild, das wir von Gott haben, können Sie sehen, wenn Sie in den Spiegel schauen. Das ist nicht meine Aussage, das sagt Gott selber in seinem Wort. Aber dann wird im 7. Vers, 1. Mose 2, Vers 7 gesagt, da blies Gott seinen Odem, dort steht seinen Ruach, seinen Geist in diesem Gebilde, dieser Skulptur in die Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Leben gibt es dort, wo Gott etwas von sich gibt und zum Material dazu gibt. Es ist schon richtig, das bestätigt die Bibel durchaus. Leben ist immer, soweit wir es kennen, in Verbindung mit Chemie, mit Material. Aber Leben geht, und das stimmt ja unsere Erfahrung bis heute mit ein, geht im Material allein nicht auf. Die Bibel sagt, dort wo Gott etwas von sich hineingibt, dort ist Leben. Omne vivum ex vivo, Leben entsteht nur aus Leben. Das ist bis heute die Summe unserer wissenschaftlichen Erfahrung. Leben gibt es nur dort, wo Leben da ist. Und wir haben bis heute keine begründete Ahnung, wie Leben erstmals entstanden sein könnte. Wissenschaftlich können wir dazu bis heute nichts Bestimmtes sagen. Nun kann man sich damit zufrieden geben und sagen, gut, wir wissen es nicht. Es war mit diesen letzten auch sehr persönlichen Stellungnahmen und Ausführungen meine Absicht, Ihnen meine ganz subjektive Position zu zeigen. Ich persönlich glaube das, was dort in der Schrift über das Leben gesagt ist. Und das fließt auch ein in mein Denken und Arbeiten als Naturwissenschaftler. Ich kann hier mehr wissen, mehr sagen über das Leben als manche Kollegen. Nicht unbedingt jetzt in naturwissenschaftlichem Sinn. Aber ich weiß vom Leben, ich habe gehört, ich habe gelesen vom Leben, dass es eine Gabe Gottes ist. Und wenn ich dann vor der Frage stehe, ob es irgendeine Rechtfertigung gibt, aus Embryonen Stammzellen zu isolieren, unter Verbrauch von Embryonen, dann ist meine persönliche Position, dass ich sage, Leben ist eine Gabe, ist ein Geschenk. Und ich habe mit diesem Geschenk dem Geber gegenüber verantwortlich umzugehen und kann auch nicht durch die honorigsten Absichten anderen Menschen helfen zu wollen, die Vernichtung dieses Geschenkes verteidigen. Ich halte es nicht für unwesentlich, wie wir die Frage, was ist Leben, beantworten. Es war meine Absicht, Ihnen zu zeigen, dass die Naturwissenschaften bei all den faszinierenden Dingen, die wir heute wissen und erkennen, Ihnen diese Frage nicht befriedigend beantworten kann. Und ich wollte Ihnen wenigstens angedeutet haben, wo ich meine persönlichen Antworten für diese Frage gefunden habe und wie sie mir bei manchem Nachdenken über ganz aktuelle Fragestellungen helfen. Und vielleicht konnte ich Ihnen damit einfach einen Impuls geben, der Ihnen in Ihrem Nachdenken hilfreich werden kann. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange geduldig zugehört haben.
Das ist ja auch mal interessant, wenn der Erkenntnisgewinn darin besteht, zu erkennen, dass manche Erkenntnis einfach nicht so zu gewinnen ist. Aber ich würde jetzt gerne wenn das Interesse ihrerseits besteht, auch die Möglichkeit, noch zu der einen oder anderen Rückfrage zu geben. Ist das so? Oder wäre es Ihnen recht, wenn wir zuerst eine kurze Pause machen und dann im kleineren Kreis noch die eine oder andere Frage bedenken? Also, das können wir beides tun, wie es Ihnen geht. Dann würde ich vorschlagen, machen wir kurz 5 Minuten Pause und wenn da noch Rückfragen sind, bleiben Sie einfach da. Dann können wir noch eine gewisse Zeit ins Gespräch kommen. Wenn man jemanden da hat, dem man solche Fragen stellen kann, dann sollten wir auch die Gelegenheit nutzen. Lassen Sie mich noch auf 2 Dinge aufmerksam machen. Wir schicken nie jemanden mit leeren Händen weg. Wenn Sie mich dabei ertappen, dann sagen Sie es mir. Vielmehr wollen wir Ihnen eine saftige Erinnerung an Hofacker geben, und zwar ein Andachtsbuch von Ludwig Hofacker, Ein Schrei für Jesus. Und Sie haben gesagt, Wort und Wissen, Denken und Danken, und bei Christen kommt meistens noch hinzu Lesen und Loben, also kriegen Sie nicht nur was zum Lesen, sondern auch noch was zum Loben, eine CD, die unser Posaunenchorleiter eingespielt hat, mit Lobliedern und entsprechender Musik. Als Dankeschön von unserer Gemeinde.
Dankeschön.
Und wie gesagt, wer jetzt noch Interesse hat, kann dann gerne zurückbleiben. Ansonsten darf ich Sie herzlich verabschieden. Sie wissen ja, wir haben nicht den Usus, wir machen das nicht, dass wir dann nach einem Vortrag um irgendwelche Spenden oder was bitten. Aber mir ist mitgeteilt worden, dass die Gemeinschaft Wort und Wissen es so macht, dass sie praktisch, wenn sie eine Unterstützung bekommt, diese auf diesem Wege bekommt. Deshalb möchte ich das auch in keiner Weise hindern. Ich habe draußen so einen weißen so eine Schale hingestellt, und wenn Sie das Gefühl haben, das möchte ich gerne tun, dann dürfen Sie es da tun. Aber wie gesagt, Sie sind da jetzt nicht verpflichtet. Das wollen wir wie immer nicht haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und auch ein gutes weiteres Nachdenken. Wie gesagt, in ein paar Minuten machen wir da nochmal weiter. Dankeschön. Vielen Dank. Wer möchte beginnen? Jawohl, Herr Klammert.
Einfach mal die erste Frage. Wir haben zwar definiert, dass man nicht so genau weiß, wann Leben überhaupt aufhört. Aber wann beginnt Leben?
Wann beginnt Leben? Da kriegen Sie auch einen bunten Strauß von Antworten. Wenn wir uns auf den Menschen beziehen, als Beispiel, dann würde ich sagen und würde behaupten, dass hier der größte Teil der Biologen mitgehen würde, dass wir im Leben eines Menschen, im Anfangsbereich eines menschlichen Lebens, einen herausragenden Punkt haben. Und der ist dort, wo Ei und Samenzelle verschmelzen. Wir haben kein Ereignis im Zustandekommen eines Menschen, das so herausragend ist. Aber wir erleben das nicht erst heute, dass es natürlich massive Interessen gibt, Manipulationen am Menschen vorzunehmen. Das heißt, anders weiter gesagt, es gibt Interesse daran, Kriterien festzulegen, die weiter hinten liegen. Und da gibt es durchaus andere Dinge. Es gibt zum Beispiel in England schon seit über 25 Jahren aufgrund folgender Überlegung, nämlich, dass wenn eine Frau nach der Zeugung die befruchtete Eizelle vom Eierstock durch den Eileiter in die Gebärmutter wandert, auf diesem Weg bis dorthin, dass sich die Eizelle stabil in der Gebärmutter einnistet, gehen viele befruchtete Eizellen verloren, gehen ab. Und jetzt sagt man in England, na gut, dann lasst uns doch vernünftigerweise definieren, dass menschliches Leben erst dort beginnt, wo sich eine befruchtete Eizelle stabil in der Gebärmutter eingenistet hat. Wenn man sich darauf einlässt, dann gewinnt man eine Zeitspanne von ungefähr 14 Tagen. Das ist der Hintergrund, warum Menschen, warum in Großbritannien gesagt wird, 14 Tage lang darf man mit menschlichen Embryonen experimentieren, weil sie dort sozusagen noch nicht als Mensch auftreten. Sie können das noch anders machen. Vielleicht ist manchen von Ihnen aufgefallen, dass wir in Israel einige der ersten Stammzellen, embryonalen Stammzellen hatten. Und es hat mich erstaunt, dass der Wissenschaftler, der diese Arbeitsgruppe dort leitet, in einem Interview gesagt hat, und ich habe das inzwischen mehrfach bestätigt bekommen, dass es für jüdische Rabbiner kein Problem ist. Ich habe mich inzwischen erkundigt, die Argumentation läuft in etwa so. Es wird gesagt, typisch für den Menschen ist, dass er von einer Frau geboren wird. Und wenn da irgendwelche Biotechniker etwas im Reagenzglas, im Labor machen, dann ist das noch kein Mensch. Und deshalb sagen sie, da reden wir nicht rein. Für mich eine interessante Auslegung, aber das ist die offizielle jüdische Position zu diesem Aspekt. Wo beginnt Leben? Ich habe mit der Befruchtung der Ei- und Samenzelle ein herausragendes Kriterium genannt. Aber, damit das auch spannend bleibt, das ist nicht der Beginn des Lebens. Dort haben Sie den Anfang eines neuen Menschen. Aber ich möchte Sie einfach daran erinnern, auch eine Eizelle ist nicht tot. Auch ein Spermium ist nicht tot und nicht nur Material. Das ist eine lebende Zelle, die normalerweise, natürlicherweise in den Gesamtzusammenhang männlicher, bei der Eizelle weiblicher Organismus hineingehört. Wenn wir das mitbedenken, dann können wir streng genommen nur sagen, Leben ist eigentlich immer nur da. Und einen Anfang können wir nur insofern feststellen, dass ein neuer Organismus mit einer neuen Identität beginnt und der beginnt mit der Befruchtung der Eizelle. Aber man kann die Probleme beliebig weit treiben. Wir wissen heute, dass die Befruchtung der Eizelle nicht ein punktuelles Ereignis ist, sondern das ist ein Prozess. Das wird zum Beispiel bei der künstlichen Befruchtung dann ausgenutzt. Wir produzieren in der Bundesrepublik gemäß dem Embryonenschutzgesetz keine überzähligen Embryonen. Da steckt wieder so ein Kniff dahinter, ein toller Gedanke, nämlich wir sagen, wenn ein Spermium in eine Eizelle eindringt, dann braucht es noch eine ganze Zeit, bis sich die Chromosomen aus der Eizelle und aus dem Spermium aneinander lagern. Und jetzt sagen wir einfach, das neue Individuum beginnt erst dann, wenn sich die Chromosomen aneinander lagern. Und jetzt haben Sie folgende Möglichkeit. Sie können 10, Sie können 20 Eizellen befruchten und Sie gefrieren sie sofort, schicken sie sofort in die Tiefkühltruhe. Dann haben Sie noch keine menschlichen Embryonen. Wir schreiben dann auf das Etikett Vorkernstadium drauf. Und dann ist einfach noch kein Embryo. Sie haben aber den Vorteil, wenn Sie diese Proben auftauen und noch 2 Stunden im Labor stehen haben, dann haben Sie einen Embryo, wenn Sie ihn brauchen.
Ja? Geben Sie uns mal ein Beispiel, wo für Sie eine Spannung besteht und wie die aussieht zwischen Wort und Wissen.
Wie viele Beispiele wollen Sie denn hören? Ich sage Ihnen eins, das mich persönlich ganz enorm umtreibt. Das hat jetzt überhaupt nichts mit der Biologie, nichts mit unserem Thema zu tun. Aber ein Thema, wo ich immer wieder in ganz intensiven Diskussionen bin, ist, dass ich in der Schule, im Studium, in allen Büchern, die ich zu dem Thema lese, dass die Erde 4,6 Milliarden Jahre alt ist. dass ich von Kollegen viele gute Argumente höre, dass der Mensch sich langsam erst relativ spät in der Erdgeschichte entwickelt hat. Und dass ich in meiner Bibel anderes lese. Dass ich lese, dass Gott den Menschen wollte und deshalb Himmel und Erde macht, deshalb die ganze Natur gestaltet. Und wenn ich dann davon ausgehe, da ist schon Interpretation dabei, das kann man anders interpretieren, ich gebe das zu. Aber wenn man dann davon ausgeht, dass das, was in den ersten beiden Kapiteln der Bibel steht, dass das nicht einen Zeitraum von vielen, vielen Jahren überstreicht, sondern einen kurzen, überschaubaren Zeitraum, und das scheint mir vom Text her der naheliegendste Punkt, die naheliegendste Interpretation zu sein, dann gibt es den Menschen quasi seit Anfang. Und ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn zum Beispiel im Fossilbefund. Ich sehe ihn dort nicht. Und ich weiß, dass meine Kollegen, wenn sie von diesen langen Zeiträumen reden, gute Argumente haben. Und ich bin dennoch davon überzeugt, dass die Bibel recht hat, wenn sie uns aufzeigt in den Genealogien, in den Geschlechterfolgen, dass es sich bei der Geschichte von Adam bis heute um einen Zeithorizont von einigen tausend Jahren handelt. Und das ist für mich ein Widerspruch, an dem ich kämpfe, an dem ich ringe und wo ich, wenn ich gefragt werde, schon sage, ich glaube, weil ich der Bibel vertraue, ich glaube, dass diese Erde eine vergleichsweise junge Erde ist. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wenn ich das sage, ich habe Bauchweh dabei. Es ist mir nicht ganz wohl dabei, weil ich nämlich die Argumente, die meine Kollegen vorbringen, ich kann manche Argumente kritisieren, aber ich habe kein letztlich überzeugendes, starkes Gegenargument. Das ist eines der Dinge, an denen ich Spannungen sehe. Das ist auch der Punkt, wo ich versuche, redlich, ehrlich zu sein. Ja? Es gibt viele Christen, die an dieser Stelle die Sache nach meinem persönlichen Empfinden zu schnell umbiegen. Und ich möchte ganz als Christ, aber auch die Dinge, die wir heute feststellen, die wir wissen können, ich möchte die nicht einfach gegeneinander ausspielen. Und ich lebe an dieser Stelle in einer Spannung. Also grundsätzlich können wir nicht sagen, was eigentlich Zeit ist, sondern wir können immer nur Zeitdifferenzen messen. Und wenn wir Zeitdifferenzen über lange Zeiträume jetzt nach hinten in die Vergangenheit feststellen wollen, dann brauchen wir einen Prozess, den wir sehr gut kennen, um daran Zeit abzulesen. Für mich sind die stärksten Befunde, die für lange Zeiten sprechen, sind die radiometrischen Methoden. Vielleicht muss ich dazu sagen, radiometrische Methoden sind nicht nur C14, sondern es gibt eine Fülle von verschiedenen radiometrischen Methoden. Das heißt, ein Stoff zerfällt im Laufe der Zeit und wandelt sich unter Abstrahlung radioaktiver Energie in einen anderen Stoff um. Und wir kennen diese Zerfallsprozesse heute ziemlich genau. Wir wissen, wie schnell die ablaufen, und wenn wir jetzt Messungen machen in Mineralien,
wie viel vom Originalmaterial und wie viel vom Zerfallsprodukt ist da. Dann kann man in einem einfachen Dreisatz, wenn man die Geschwindigkeit, die Umwandlungsgeschwindigkeit hat, die Zeit ausrechnen. Diese unterschiedlichen Uhren, die voneinander unabhängig sind und von denen es Proben gibt, wo unabhängige Uhren dasselbe Ergebnis liefern, das ist nach meinem Dafürhalten ein starkes Argument. Grundsätzlich kann man kritisieren daran, dass wir die Zeit nicht direkt ablesen. Das heißt, was wir eigentlich messen, sind Isotopenverhältnisse und wir rechnen diese um in eine Zeit und für die Umrechnung müssen bestimmte Randbedingungen erfüllt sein. Nur ein Beispiel. Sie müssen zum Beispiel davon ausgehen, dass alles Zerfallsprodukt erst durch den Zerfallsprozess entstanden ist. Wenn zum Beginn, als die Uhr losgelaufen ist, schon Zerfallsprodukt da war, dann können Sie überhaupt nichts mehr aussagen. Aber wie viel da war, können Sie gar nicht wissen, weil damals niemand hingegangen ist und eine Probe gezogen hat. Das heißt, man kann grundsätzlich mal die Randbedingungen in Frage stellen. Aber was dabei kritisch ist, ist, dass es unabhängige Uhren gibt, die dasselbe Ergebnis liefern. Ich habe bisher keine gute Idee, wie man sie wirksam kritisieren kann. Vielleicht, aber das ist wirklich nur ein Spleen, vielleicht gibt es in diesen Gleichungssystemen einen fehlenden Faktor. Also dass man gar nicht die Messungen kritisieren muss, sondern dass man einen Faktor einführen muss. Und da gibt es ein grundsätzliches Problem folgendermaßen, aber nehmen Sie das jetzt nicht zu ernst, das ist einfach nur ein Gedankenspiel. Wenn man diese Gleichungen, das sind ja alles empirische Gleichungen, ja, das heißt, man stellt eine Gleichung auf und schaut, komme ich etwa damit hin in der Wirklichkeit. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Gleichung haben und das Ergebnis, was rauskommt, Ihren Erwartungen entspricht, dann sagen Sie, gut, die Gleichung passt. Und ich bin jetzt in der Lage und würde sagen, ich bin mit den Ergebnissen, kann ich eigentlich nicht leben. Das heißt, ich wäre motiviert, nach einem fehlenden Faktor zu suchen. Aber wenn ich das einem Geologen erzähle, der grinst vielleicht nicht mal müde darüber, sondern der sagt, das haben wir doch schon längst alles abgeklärt. Ja? Aber für mich, für meine Erwartungen, stimmt das Ergebnis nicht. Das heißt, ich wäre motiviert zu fragen, ist hier vielleicht noch ein Faktor übersehen worden? Aber das ist nur eine kleine Gedankenspielerei am Ende, die man nicht ernsthaft... Ich habe viel zu wenig Argumente, um die auch nur ansatzweise diskutieren zu können.
Ich würde gerne eine kleine Ergänzung von der anderen Seite, von der Auslegung der Texte her bringen. Und zwar, mir geht es genauso, dass ich grundsätzlich den Text ernst nehmen will und in der Auslegung möglichst genau erfassen und das, was dieser Text enthält, möglichst klar zum Ausdruck bringen. Nur ist es so, dass es mit diesen Schöpfungstexten in der Bibel so ist, dass sie unter sehr vielen verschiedenen Aspekten berichten. Es gibt ja auch Schöpfungstexte in den Psalmen. Es gibt Schöpfungstexte im Neuen Testament, die wir immer geflissentlich überlesen, weil sie einfach schwierig sind, wenn Sie an Kolosser 1 denken. Und ich mache die Erfahrung von der Auslegung her, dass es mir so geht, wie es den Naturwissenschaftlern geht, wenn sie an solche Dinge wie die Urknalltheorie herankommen, an die ersten Millisekunden und noch geringeren Zeiträume und so weiter. Dass eine solche Fülle und Dichte von Information vorliegt, die sich einfach einer einfachen Theorie nicht mehr fügt. Wenn ich die, jetzt um auf die Genesis-Texte einzugehen, wenn ich die Genesis-Texte auslege in einem, wie auch immer, babylonischen, sumerischen oder sonst was Kontext, dann komme ich zu diesen einfachen Theorien, wie sie in jeder Kinderbibel dann schon vermittelt werden. Aber wenn ich die hebräischen Texte versuche, in ihrem Potenzial möglichst weit zu erfassen, dann muss ich feststellen, dass das so einfach nicht geht und auch nicht aufgeht, indem ich sage, ich glaube nun eben an eine Schöpfung in 7 Tagen. Nur um Ihnen ein Beispiel zu nennen, ich habe das schon mal im Bibeltraining gesagt, dass eben von Tagen im strengen Sinne
erst am sechsten Tag, an dem der Mensch geschaffen wird, die Rede ist. Vorher sagt man ein Tag, ein zweiter Tag. Aber der Name eines Tages taucht erst am sechsten auf. Also es gibt eine Fülle von Einzelbeobachtungen. Ein zweites Beispiel, dass eben dieses Wort im Anfang korrekt übersetzt werden muss. Man kann es eigentlich gar nicht richtig übersetzen. In Anfang. Das kommt aus dem Nichts daher. Da ist nicht im Anfang. So wie wenn ich vorgehe an die Haltestelle, 4.06 Uhr fährt die erste U7, sondern in Anfang. Und da ist auch nicht der Zeitpunkt gesetzt, sondern da ist gemeint das Prinzip. Da steckt das Wort Kopf drin, nicht das Wort Zeit. Ja, das Prinzip, das, was die Schöpfung beinhaltet. Ich möchte jetzt Ihnen nicht die Zeit stehlen, möchte aber das flankieren mit der Beobachtung von der biblischen Auslegung her, dass wir uns nicht einfach hineinjagen sollten in irgendwelche Erkenntnisse, die uns im Laufe unserer Kinderzeit erzählt wurden. Und das wäre dann die Auslegung von 1. Mose 1 weit davon entfernt. Auch da müssten wir das Potenzial viel tiefer erfassen können, was Sie auch mit den Vorgängen in den Zellen sagen.
Ja, bitteschön.
Nur eine kurze Ergänzung, es gibt natürlich starke Argumente auch bei Wahrstoff Physik. Wir haben ja die Geschichte der Sterne, des einzelnen Sterns, der Sonne, des Sonnens als erst im vergangenen Jahrhundert überhaupt angefangen zu verstehen.
Ja.
Und da kommt man zwangsläufig, wenn man nicht mit Grundgesetzen der Physik in Konflikt kommen will, auf entsprechend lange Zeiträume. Aber ich möchte nochmal auf die Spannung eingehen. Ich hatte an sich dieselbe Frage an Sie gehabt, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben, das sind Eheleute. Ich vermute, dass wir viel zu einseitig denken. Der Nils Bohr, ein Zeitgenosse und Freund von Schrödinger, würde wahrscheinlich heute zu uns Folgendes sagen: Wir müssen komplementär denken.
Von gehe ich aus, auf dieser Erde seine Spuren hinterlassen hat. Ich habe ganz konkret an diesem Punkt folgendes Problem. Wir haben weltweit verschiedene Leute, die A, für sich in Anspruch nehmen, Christen zu sein und auf biblischer Basis zu denken, und die zweitens für sich geologische Kenntnisse, Kompetenz beanspruchen. Und jetzt sehe ich, das Ergebnis ist, wir haben derzeit, mir bekannt, ungefähr 11 verschiedene Vorschläge, wo denn in der Geologie, also in der Schichtsäule, wo denn die Sintflut unterzubringen ist. Und wir können bei jedem dieser Modelle zeigen, dass das nicht mit dem übereinstimmt, was wir heute wissen, und dass sie sich gegenseitig widersprechen. Das ist insofern vielleicht vielsagend, als dass man das in anderen Worten sagen kann, wir wissen hier viele Dinge nicht. Da gibt es Kollegen, die sagen, die Geologie ist für die ganzen Sedimentpakete zuständig, für alles, was da abgelagert ist. Ein ganz einfacher Befund, den kann man an vielen Aufschlüssen nachsehen, der dagegen spricht, ist, dass wir Schichten finden, in denen wir ganz eindeutig zum Beispiel Fußspuren finden. Das heißt, hier muss der Boden abgetrocknet sein, da ist Vegetation darauf gewachsen, das geht nicht in einem Zeithorizont von 100 Tagen. Die Dinge sind schwieriger und ich glaube, die Herausforderung für uns oder für mich stellt sich die Herausforderung, diese Dinge zur Kenntnis zu nehmen, nicht davon in Frage stellen zu lassen, dass es dieses Wassergericht Gottes nicht gegeben habe. Das haben wir ganz eindeutig bezeugt, überhaupt keine Frage. Aber wie wir das zusammenbringen mit dem, was wir, wenn wir in den Gesteinsschichten nachschauen und wo wir das einbauen, oder was das für Konsequenzen hatte für unsere, für unser Klima, für unsere Zeit und. Da wäre ich sehr vorsichtig. Da ist viel Raum zur Spekulation, der von verschiedensten Interessenten auch intensiv genutzt wird. Ich bin zu gerne Naturwissenschaftler. Ich würde gerne Befunde auf dem Tisch haben. Ich würde gerne Zahlen sehen. Ich würde gerne Experimente sehen. Man darf spekulieren, überhaupt keine Frage, aber das ist, Naturwissenschaft ist nicht Spekulation und das hat dann zur Konsequenz, zu manchen Dingen muss ich den Mund halten, kann ich nicht sagen. Zur Schöpfung kann ich nur sagen, dass es ein ganz klares biblisches Zeugnis für die Geschichtlichkeit der Sintflut gibt, Ich gehe auch ganz selbstverständlich davon aus, dass sie Spuren hinterlassen hat, aber ich weiß derzeit niemand, der in der Lage ist, hier ein passendes Bild zu liefern, wie das einzupassen ist.